Ja, ich freue mich auch, dass ich wieder mal in Mönchengladbach sein kann bei euch. Und ich möchte euch gern was weitergeben, was ich vorhin im Gebet gehört habe. Ich habe ein Bild gesehen. Ihr kennt alle den Baum, der an den guten Wasserbächen gepflanzt ist aus dem Psalm 1. Wie er da prachtvoll steht und gute Früchte bringt. Nicht nur grüne Blätter hat, sondern gute Früchte bringt. Und ich habe heute Morgen in dem Bild gesehen, wie sich an diesen Baum unter der Erde etwas wie eine Wühlmaus heranmacht. Das war ein ganz komisches Bild. Ich habe mir erst lange überlegt, ob ich sagen soll. Aber ich glaube, es ist doch wichtig, vielleicht für den einen oder anderen persönlich. Weil Gott kann zu jedem Einzelnen sprechen, was er ihm damit sagen will. Eine Wühlmaus, die sich an die Wurzeln dieses guten Baumes herangemacht hat und die begonnen hat, an diesen Wurzeln zu nagen. Und was passiert, wenn die Wurzeln von einem Baum abgenagt werden, dann bringt er natürlich keine Früchte mehr. Und dann ist mir noch, deswegen ist mir so wichtig, euch das zu sagen, ein zweiter Bibelvers eingefallen, nämlich aus Lukas 13, wo es um den Feigenbaum geht, wo Jesus, ihr kennt alle diese Stelle, an diesen Feigenbaum geht und findet keine Frucht an ihm und ihm noch ein Jahr Zeit gibt, diese Frucht zu tragen. Wenn er aber dann nicht Frucht bringen wird, dann gebietet er, dass dieser Baum abgehauen wird. Das ist schon ein bisschen ein hartes Wort, ich weiß, aber ich habe gedacht, ich habe die Freiheit, euch das zu sagen, weil jeder kann Gott selbst fragen, wie er persönlich damit umgehen soll. Und ich glaube, mir war wichtig in diesem Psalm 1, dass hier in dem Fall ich zu jedem von uns als Christen spreche, nicht zu irgendwelchen Gottlosen, die draußen sind. Das ist, wird ja dieser Psalm 1 gerne zitiert, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat seine Lust am Herrn und sinnt über seinem Wort Tag und Nacht. Und dieser Vers, diesem Psalm liest man gerne, sich sehend auf der Seite des Frommen, der seine Lust am Herrn hat, und die Gottlosen beobachtend, die da draußen sind, die da als Spötter natürlich deren Weg vergehen wird. So hat aber Gott nicht zu mir gesprochen, sondern Gott hat zu mir gesprochen, dass ich persönlich angesprochen sein soll, dass ich Acht haben soll, was ist diese Wühlmaus, die da an meinen Wurzeln nagt. Ich habe nicht konkretes gesehen, sondern Gott wird es euch persönlich selber sagen. Es kann Bitterkeit sein, das kann irgendwelche Anklage sein, möchte mich aber da wirklich nicht festlegen, sondern fragt: Herr, trage ich Frucht, Herr? Das ist mein Ziel, dass ich Frucht für dich trage. Und wo sind hier Dinge, die an den guten Wurzeln nagen, auf dein Wort hingerichtet sind, die an deine Wasserbäche hingerichtet sind, der mir die abknapsen und abgraben will? Und das soll nicht sein, weil ihr habt die Macht darüber, selber zu entscheiden, wo eure Wurzeln hinwachsen und wo ihr das Wasser hersaugt. Dann wird auch die Wühlmaus keine Kraft haben und dann wird dieses Gleichnis auch von dem Baum, der keine Früchte trägt, auf euch keine Anwendung haben. In diesem Sinne möchte ich euch gerne ermutigen.
So, hallo auch von meiner Seite her. Ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Ich war jetzt längere Zeit schon nicht mehr da. Ich werde einfach hier in der Region rumgereicht in den Zeiten, die ich zur Verfügung stellen kann für diese Region. Und das sind ja doch nun ein paar Gemeinden mehr, die in unserem Netzwerk sind. Und so bin ich mal hier und mal dort in den Gemeinden. Gestern waren wir schon in Düsseldorf den ganzen Tag, sind morgens um 5:30 losgefahren und haben dann den Tag über in Düsseldorf verbracht. Abends waren wir dann schon bei Rolf und Regine und sind dann heute Nacht von der Katze geweckt worden, oder heute Morgen, sodass wir rechtzeitig aufgewacht sind, um dann hier im Gottesdienst mit euch zu sein. Wenn man mit dem Thomas unterwegs ist, ist es immer sehr interessant. Der Thomas weiß enorm viel. Ja, der Thomas ist ja ein sehr informierter Mensch. So, wenn ihr irgendwas wissen wollt, geht zum Thomas. Der hat irgendwo einen Artikel gelesen, eine Radiosendung gehört, einen Fernsehtitel gehört, in irgendeiner Besprechungssitzung, irgendwo hat er was mitgekriegt. Also es ist sehr interessant mit dem Thomas. Dann, ja, wir brauchen jetzt bloß noch 3 Stunden mit dem Fahrzeug, 3 Stunden hier hochzufahren und sich zu unterhalten. Und wir haben uns unterhalten auch einige Zeit über, in welcher Situation wir uns eigentlich befinden, in Deutschland, in unserem Land. Ja, auch von der wirtschaftlichen Lage, von der politischen Lage, von all den Herausforderungen, in denen wir stehen. Und er kommt viel rum, ich komme viel in unserem Land rum, an ganz verschiedenen Orten. Und es ist schon eine Zeit, die ich so noch nicht erlebt habe. Eine sehr angespannte Zeit, eine Zeit voller Veränderung, voller Wandel, wo viele auch gewaltig unter Druck stehen. Gewaltig unter Druck stehen. Thema Arbeitslosigkeit, ich brauche jetzt gar nicht alle Themen anführen, das ist euch bekannt. Thema Arbeitslosigkeit, bei uns im süddeutschen Raum ist es noch relativ gut. In unserer Region haben wir 6,7% Arbeitslosigkeit, 5,9% in Ludwigsburg, dort wo wir leben. Und vielleicht liegt es an diesen Gebeten auch. Nicht die wir jetzt beten, sondern die unsere Vorfahren gebetet haben dort. Aber ich will da nicht spekulieren, an was es liegt. Auf der anderen Seite aber auch eine Stadt wie Hoyerswerda, wo ein Ehepaar von uns dort arbeitet und Gemeinde baut, 40% Arbeitslosigkeit. Ja, in der Gemeinde sind 40 Personen, 2 davon haben ein Fahrzeug. Alle anderen können sich das nicht mehr leisten. Ja, und so weiter und so fort. Also sehr, sehr herausfordernde Situationen, persönlich herausfordernde Situationen. Menschen, die in verschiedenen Arten und Weisen unter Druck stehen. Wenn ich auch nur an meine Kinder denke, unter welchem Druck sie inzwischen auch in der Schule stehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch hier ist. Durch die PISA-Studie haben die ordentlich angezogen in den Schulen. Versuch, wieder besser zu werden in unserem Land. Und unsere Kinder, die stehen schon auch in der Schule ordentlich unter Leistungsdruck, ständige Tests, immer in dem Versuch, besser werden, wieder aufholen, was im Prinzip okay ist. Aber das ist schon enorm belastend. Und jeder von uns hat ja auch so seine ganz persönlichen Seiten und seine ganz persönliche Herausforderungen, in denen wir stehen. Und niemand von uns ist gefeit auch vor den Herausforderungen. Und mitten hinein in diese Herausforderungen, mitten hinein auch in deine ganz persönliche Situation, mitten hinein in nach Mönchengladbach, in die Gemeinde Dessauer Hof, mitten hinein spricht Jesus, kommt her zu mir alle. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Ich will euch erquicken. Lass es nochmal reinsinken. Das ist so ein kraftvolles Wort. Kommt her zu mir alle. Sagt Jesus. Egal, was deine Situation ist. Egal, wie die Herausforderung ist. Sagt, hey, komm her zu mir. Und wir haben das, wenn wir aufmerksam waren, heute Morgen auch schon in dem ein oder anderen Zeugnis, in den Liedern wahrgenommen, wo Jesus uns lockt und ruft, kommt her, vertraut mir, kommt her zu mir alle, auch wenn ihr mühselig seid, wenn ihr beladen seid, gerade dann, kommt her zu mir und ihr werdet Ruhe finden und ihr werdet Erquickung finden. Nehmt auf euch mein Joch, geht's weiter hier im Text, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. Und von Herzen demütig. Er stellt sich vor, das werden wir uns nachher noch anschauen, als einen, der sanftmütig ist und der demütig ist. Also keine Angst, zu ihm zu kommen. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann heißt es hier im Text, ihr und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Es ist nicht nur, ihr könntet, das passiert manchmal, es ist eine definitive Aussage, wenn ihr so kommt, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, eure aufgewühlte Seele, eure aufgewühlte Seelen. Und ich glaube, zunächst mal ist dieses Wort an uns ganz persönlich als Volk Gottes gerichtet, wo Jesus sagt, kommt her zu mir, lernt wieder mein Volk zu mir zu kommen. Und hier steht im Griechischen, ich will euch da nicht mit griechischer Sprache langweilen, aber dieser Satz steht im Partizip Präsens. Das heißt, es ist eine lineare, immer andauernde Begebenheit. Es ist nicht, kommt einmal her zu mir und bekehrt euch, und dann werdet ihr immer Ruhe haben, sondern es ist die Aufforderung, kommt immer wieder her zu mir. Macht es zu einem Rhythmus eures Lebens, zu mir zu kommen. dann werde ich euch erquicken. Also nicht diese einmalige, nicht mal nur im Sinne von kommt einmal immer am ersten Tag der Woche her zu mir. Also im Gottesdienst, wenn wir einmal in der Woche zusammenkommen oder dann noch in den Hauszellen zusammenkommen, dann immer kommt her zu mir. Das ist nicht, was hier steht, sondern es ist ein Lebensstil, der hier angesprochen wird. Kommt her zu mir, macht es zu eurem Lebensmuster, zu eurem Lebensrhythmus. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken und wieder erquicken und wieder erquicken und wieder erquicken und wieder erquicken. Wellness, pur. Ja. Jeden Tag Wellness in der Gegenwart Gottes. Ich will euch erquicken, ich will euch erquicken. Es ist auch eine Aufforderung von Jesus in der Hinsicht, dass er sagt, bitte kommt doch her zu mir, ich habe solche Lust, euch zu erquicken. Ja, wir sehen das oftmals von der Seite her, okay Herr, ich komme schon wieder zu dir, ich hoffe, es regt dich nicht auf, ich habe schon wieder was. Und der Herr sagt, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich so über deine Gegenwart. Du regst mich nicht auf. Hörst du das? Der Herr sagt, du regst mich nicht auf, wenn du kommst. Es ist nicht schon wieder ein lästiges Kind Gottes, das zu mir kommt. Sondern er sagt, komm her, ich freue mich, dich wieder zu erquicken, dich wieder zu erquicken, dich wieder zu erquicken. Und ich habe auch so gesehen, so im Bild, so in der Vorbereitung für heute Vormittag, wie so beladene Tische. Ja, wenn ihr vielleicht zu Hause so einen Wohnzimmertisch oder Küchentisch habt und irgendwie hat man Dinge drauf liegen lassen und wenn ja mal ein bisschen Zeug draufsteht, dann kommt noch Neues dazu. Ja, und irgendeiner muss das Ding ja mal aufräumen. Aber je mehr da drauf ist, desto schwieriger ist es aufzuräumen. Oder ist es bei euch nicht so? Ja, also es wird immer aufwendiger, oder wie im Spültisch. Ja, ich meine, gut, heute haben wir die Spülmaschine, dann geht es leichter. Aber früher bei uns, sechsköpfige Familie, ja, dann stab sich das Geschirr nur eine Mahlzeit, da hat es dir schon gereicht und hast du nicht abgespült und es kommt die zweite Mahlzeit dazu, dann wird es richtig stressig. Und so ist manchmal unser Leben, auch in Bezug auf Christus. Wenn wir nicht in diesen Rhythmus kommen, dann ladet sich so viel auf unseren Tisch. Dann wird es immer schwieriger, ihn abzuräumen, aufzuräumen. Und der Herr möchte, und das sah ich in diesem Bild, wie er den Tisch wegräumen möchte, aufräumen möchte, wieder leer machen, schöne Blumen drauf, Tischdecke drauf, streicht die Krümel runter vom Tisch und sagt, jetzt setzt euch hin und er gibt uns Erquickung, Brot und Wein, lebendiges, Kraft, Leben, Zuversicht, Hoffnung, er gibt uns. Und wenn ihr mühselig und beladen seid, so euer Tisch belegt ist mit so vielen Dingen, vielleicht auch Reste von irgendwelchen Ergebnissen, wie Ulf erzählt hat, vom Interview, so belastende Interviewergebnisse, ja, oder nach dem Besuch bei der Bank, belastendes Bankgespräch, oder beim Besuch am Arbeitsplatz nach dem Arbeitstag, so belastende Gespräche, Dinge, die man nicht fertig gekriegt hat, etc., etc., etc. Oder beim Arztbesuch und keine Heilung erlebt, belastend. Und Jesus sagt, komm her zu mir. Und dann nehmen wir erstmal diese Lasten weg, diese Bürden weg. Streichen das Tischtuch wieder sauber, stellen mal wieder Blumen auf den Tisch, sag, erfreue dich an meiner Gegenwart. Und ich will dich erquicken, ich will dich erquicken, ich will dich erquicken. Und es ist zunächst ein Wort an dich und an mich als das Volk Gottes, in diesen Lebensrhythmus zu kommen, kommt her zu mir. Ich will euch erquicken, ich will euch erquicken, ich will euch erquicken. Ich habe Lust dazu, euch zu erquicken. Und ich glaube, dass Gott schon, ich werde da gleich weitergehen an diesem Text und will nur eine andere Begebenheit mit einbeziehen, weil ich spüre, und es ist wichtig für das Volk Gottes in dieser Zeit, wir haben gewisse Phasen gehabt in der Gemeinde Jesu, oder es gibt immer gewisse Phasen in der Gemeinde Jesu, wo bestimmte Wahrheiten von Gott betont werden. Wo bestimmte Wahrheiten, die in seinem Wort sind, so wie hervorgehoben werden durch den Heiligen Geist und wichtig gemacht werden, weil sie für eine bestimmte Zeit von besonderer Wichtigkeit sind oder weil das Volk Gottes bestimmte Wahrheiten vernachlässigt hat, nicht mehr wahrgenommen hat. Aber jede Wahrheit des Wortes Gottes macht uns frei. Jede Wahrheit des Wortes Gottes macht uns frei. So mit jeder Wahrheit, die der Heilige Geist aufleuchten lässt, dass wir wieder sie erkennen und dass wir diese Wahrheit ergreifen, bringt eine neue Dimension der Freiheit in unser Leben. Und so sind wir unterwegs zu erkennen, von Erkenntnis zu Erkenntnis zu kommen, von Wahrheit zu kommen, auf das immer mehr Freiheit in unser Leben kommt. Und wir haben, vor einigen Jahren hat Gott schon diese Betonung darauf gelegt, dass wir lernen, die Erneuerung des inneren Menschen. Ja, ihr erinnert euch vielleicht, Paulus sagt mal, ich werde nicht müde, denn obwohl mein äußerer Mensch verfällt, wird mein innerer von Tag zu Tag erneuert. Von Tag zu Tag erneuert. Und ich glaube, jeder von uns begreift inzwischen, es ist wirklich notwendig, Tag für Tag Erneuerung zu erleben. Du kannst nicht leben von einem Gottesdienst-Highlight. Du kannst nicht leben von einer Glaubenskonferenz und es reicht dann wieder für das nächste halbe Jahr, sondern es ist diese Erneuerung des inneren Menschen Tag für Tag, Tag für Tag. Und Gott hat uns vor einigen Jahren schon darauf im Besonderen Wert gelegt, das war schon immer wahr, aber im Besonderen darauf Wert gelegt, sagt, lernt diese Erneuerung des inneren Menschen. Und Gott hat mir das nochmal ins Bewusstsein gerufen aus dieser Geschichte heraus im 1. Könige Kapitel 17, wo Elia ausrufen musste über das Volk Israel, es wird 3 Jahre lang nicht regnen. Ja? 3 Jahre Trockenheit. Also keine Erquickung. 3 Jahre. Und dann sagt das Wort Gottes, und der Herr sprach zu Elia, mach dich auf und geh zum Bach Grit, der am Jordan, dort in der Jordan-Ebene ist. Geh zum Bach Grit. Und dort setzte sich Elia hin, war dort am Bach, konnte das Wasser trinken des Baches, da war noch Wasser. Und die Vögel des Himmels kamen des Morgens und des Abends und brachten Fleisch. So, was lernen wir daraus? 2 Mahlzeiten am Tag sind genug. Es gab nicht mehr. So. Aber die Erfahrung war, die Elia machte, ihr müsst euch vorstellen, der sitzt dort an diesem Bach, hey, und du kannst nichts tun. Wüste um dich herum, schwierige Zeiten. Und du musst nur vertrauen, dass der Bach immer noch am nächsten Tag Wasser hat, dass die Vögel am Morgen kommen und am Abend kommen und dass du versorgt wirst. Und du kannst nichts dazu beitragen. Und es gab eine Zeit, wo diese Wahrheit Gott hervorgehoben hat, vielleicht vor ungefähr 8, 9 oder 10 Jahren, so in dieser Phase, so über 3 Jahre hinweg vielleicht, wo der Herr oder der Geist Gottes in seiner Gemeinde das betont hat, lernt zu nehmen ohne Leistung. Ja, so, wenn Segnungszeiten kommen und du fängst an, ja, Herr, gib und gib, hey, brauchst nicht beten, einfach nur empfangen. Das ist schwierig. Ich weiß nicht, wie es bei euch hier ist, in Mönchengladbach und Schwaben, das ist unglaublich schwer. Ja, wir müssen immer schaffen. Und wir wollen auch niemand etwas schuldig sein. So, das heißt, wenn wir was empfangen, dann fühlen wir uns schuldig, um wieder was zurückzugeben. Das ist wahrscheinlich, glaube ich, nicht so, aber bei uns im Schwabenland ist es so. Das heißt, für uns ist es unglaublich schwer, einfach zu empfangen, ein Geschenk zu empfangen, du kannst nichts zurückgeben. Und du hast nichts dafür getan. Aber seht ihr, das ist die Gnade Gottes. Du kannst nichts dafür tun, und du wirst trotzdem beschenkt. So ist Gott. Aber das ist schwierig zu lernen. So, nichts zu tun, nur zu empfangen. Und es nicht nur einmal, sondern zum Lebensstil. Also Elia kam in diesen Lebensstil des Empfangens. Er hatte gar keine andere Wahl. Und er konnte nichts tun, und zwar über einige Monate hinweg. Das ist schwierig. Aber er lernte in dieser Zeit zu empfangen, diese Beschenkung Gottes, das Beschenktsein von Gott als Lebensstil zu erfahren. Und ich hoffe, dass das eine dir bekannte Erfahrung ist mit dem Herrn. Denn du brauchst es jetzt dringend. Du brauchst es jetzt dringend. In diesen extremen Herausforderungen, in denen wir stehen und die immer noch mehr zunehmen, ich glaube nicht, dass es in den nächsten wenigen Jahren viel leichter wird, sondern ich denke, diese Anspannung, diese Herausforderung, vielleicht auch förmlich Überforderung, nimmt noch zu. Nicht um euch Angst zu machen, Sondern Gott hat uns darauf vorbereitet, auf diese Zeit, und sagt, lernt zu empfangen, dass dieser innere Mensch erneuert wird, Tag für Tag. Herausforderungen sind groß, die Trockenheit ist groß, die Schwierigkeiten sind extrem, aber ich werde versorgt, der Herr versorgt mich, der Herr versorgt mich, Herr, hier bin ich wieder, um zu empfangen. Vielen Dank für deine Gnade, vielen Dank für deine Fülle. Sie haben genommen aus seiner Fülle Gnade um Gnade, Gnade um Gnade, und es hat nie aufgehört und es hört noch immer nicht auf. Der Fluss Gottes fließt noch immer. Aber dann kam Elia in eine nächste Phase, nämlich plötzlich heißt es dann ein paar Verse später, heißt es, und plötzlich war der Bach vertrocknet. Jetzt hörte diese Form der Versorgung Gottes auf. Ich sage, was stimmt mit mir nicht, Herr, was ist los? Habe ich gesündigt, Herr? Und da kommst du ziemlich in Schwierigkeiten. Du sagst, was habe ich denn falsch gemacht? Und wieder diese, hey, das geht nicht um, was hast du falsch gemacht, sondern wenn der Herr dich versorgt hat die letzten Monate auf diese Art und Weise, obwohl du vieles falsch gemacht hast, dann wird er dich auch weiter versorgen. Aber vielleicht hat Gott jetzt eine andere Idee. Vielleicht will er weiter mit uns. Und es gibt keine andere Erklärung als die, dass hier steht, denn es gab keinen Regen im Land. Aha, vielen Dank. Also das heißt, dieser Bach, diese Versorgung Gottes vertrocknet, weil es ein Problem gibt im Land. Kein Regen. Und das heißt, Gott erlaubt es und akzeptiert es, dass sein Volk in Situationen kommt mit den gleichen Problemen wie die Menschen um uns herum. Und er wird arbeitslos. Warum? Denn es ist Arbeitslosigkeit im Land. Aha, vielen Dank, Herr, für die Erklärung. Das habe ich selbst gewusst. Und das ist ziemlich schwierig, wenn du dann jetzt in diese Lektion kommst, und die hat der Herr auch, oder mutet sie uns auch zu, ohne die erste Lektion, dass wir sie vergessen. Die bleibt wahr. Aber jetzt kommt die nächste Lektion, dass der Herr sagt, ihr seid mittendrin in dieser Welt, in diesen Herausforderungen, mittendrin in diesen Schwierigkeiten, erlebt die gleichen Problematiken, wie all die anderen auch. Was ist der Unterschied? Ich dachte immer, der Herr macht einen Unterschied zwischen den Gerechten und den Ungerechten. Herr, was ist denn los? Warum habe ich jetzt auch diese Krankheit? Warum habe ich jetzt auch die Arbeitslosigkeit? Warum müssen meine Kinder auch so hart lernen? Warum haben wir auch Wohnungsnot? Warum haben wir auch dieses, jenes und das andere? Herr, gibt es denn keinen Unterschied zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten mehr? Doch. Und der Herr sprach zu Elia. Das ist der Unterschied. Und der Herr sprach zu Elia. Das heißt, du steckst im Schlamassel, im gleichen Schlamassel wie all die anderen Menschen auch, und sie wissen nicht ein und aus, wie soll es denn werden, wie geht es jetzt weiter, was soll ich tun, soll ich mich gleich umbringen, soll ich auswandern aus Deutschland, was soll ich tun? Keine Ahnung. Und der Fromme, der Gottesfürchtige, sagt, kommt her zu mir alle, da war doch was in der Predigt, ja, warte mal, kommt her zu mir alle. Und er geht zu Jesus und sagt, Herr, wie geht es jetzt weiter? Und der Herr gibt erstmal Erquickung des inneren Menschen. Und dann sprach der Herr, mach dich auf und geh nach Zarpat. Also das heißt, er führt ihn in die nächste Etappe. Das ist der große Unterschied. Der Unterschied ist nicht, dass wir immer vor allem bewahrt bleiben, was die Welt an Probleme erlebt. Aber der Unterschied ist, dass der Herr zu uns spricht. Und dass, egal wie die Umstände sind, der Herr für uns ein Wort hat, eine Lösung hat. Es geht weiter. Und der Herr sagt, ich werde dich auch versorgen, aber jetzt wird es anders gehen. So, die Versorgung Gottes ist uns garantiert. Der Herr wird uns auch in der Wüste, in den schwierigsten Umständen, der Herr wird uns versorgen. Aber es wird nicht immer auf die Art und Weise geschehen, wie wir es gewohnt waren. Könnt ihr mich da hören? Der Unterschied ist, das Wort des Herrn kam zu ihm. Und deshalb ist auch eine Betonung, immer wieder und immer wieder lernt den Herrn zu hören, kommt her zu mir alle. Bleibt in diesem Rhythmus des Lebens, in diesem Rhythmus der geistlichen Gemeinschaft, des Hörens auf Gott, hinkommen zu ihm, an seinem Tisch sitzen und ihm zu lauschen, sein Wort zu kennen, damit ich höre, was der Geist Gottes seiner Gemeinde zu sagen hat, das Wort des Herrn. Und Elia machte sich auf und ging nach Zarpat. Dort begegnete ihm diese Witwe. Und die war in den gleichen Problemen. Das heißt, die hatte noch ein bisschen Mehl, noch ein bisschen Öl und wollten noch das letzte Mahl bereiten für sich und ihren Sohn. Und Elia sagt, komm, gib's mir. Also unverschämt. Jetzt habe ich doch schon finanzielle Probleme, das knallt, und jetzt soll ich auch noch ein Opfer geben. Also es geht doch nicht. Elia sagt, gib's mir, denn der Herr wird dich versorgen. Und ich sage mal so, hier hat Elia, ob er das bewusst gemacht hat, weiß ich nicht. Aber er fand heraus, hier ist eine Frau, die ist gottesfürchtig. Eine Frau, die versteht, was der Herr tut und redet. Weil sonst machst du sowas Verrücktes nicht. Sagt, nee, vielen Dank, wenigstens noch einen Tag kann ich leben. Da werde ich doch nicht dir zum Leben verhelfen. Und ich habe da nichts mehr. Aber sie hörte das Wort des Herrn. Sie merkte und spürte, hier ist ein Mann Gottes. Sie merkte, das Wort, das dieser Mann sagt, ist das Wort Gottes. Und seht ihr, hier kannst du unterscheiden lernen, wenn wir nicht gewohnt sind, die Stimme Gottes zu hören, ist es schwierig in so herausfordernden Situationen, wenn die Not so stark ist, wenn das Herz so laut schreit, wenn die Traurigkeit so groß ist und die Tränen in den Augen stehen, dann zu sehen und zu hören, ob es der Herr ist. Und diese Witwe erkannte offensichtlich, das ist der Herr. Sie bereitete das Mahl, gab es Elia, und das Mehl hörte nicht auf, das Öl hörte nicht auf. Die Versorgung Gottes floss wieder. Aber auf ganz andere Art und Weise als am Bachgritt. Und indem Elia dieser Frau diente, versorgte ihn der Herr. So, das heißt, in einer nächsten Etappe ist es manchmal so, dass Gott uns in den Dienst führt, wo wir hergeben und hingeben, und auf diese Art und Weise, indem wir dienen, werden wir versorgt. Oder mitversorgt. Indem wir anderen Gutes tun, indem wir anderen die Liebe Gottes bringen, indem wir anderen die Gegenwart des Herrn bringen, die Gaben des Heiligen Geistes austeilen, versorgt uns der Herr. Eine klasse Lektion. Und das alles lief in der Verborgenheit ab. Und auch hier war es ja so, es war ja ein Wunder jeden Tag. Es war nicht ein einmaliges Wunder, sondern jeden Tag. Das heißt, morgens stehst du auf und fragst dich, wird es wieder Öl geben, wird es wieder Mehl geben? Werden wir diesen Tag zu essen haben? Denn da war ja keine Garantie. Da war nicht 8% Rendite als Garantie dabei, von irgendeinem Institut mir gegeben, sondern du musstest darauf vertrauen, wenn du morgen aufwächst, das Wunder ist wieder da. Der Herr sorgt wieder, es hört nicht auf. Und so lebte und erlebte Elia und diese Familie erlebten zusammen die Versorgung Gottes in dieser Art und Weise Tag für Tag. Und es heißt im Text, nach einer langen Zeit, das heißt, es ging vielleicht über 2 Jahre, so, 2 Jahre Wunder. Da kam noch am Schluss dieser Zeit noch ein schwieriger Einschnitt, denn plötzlich verstarb der Sohn der Witwe. Und sie hat sich natürlich tierisch aufgeregt. Ja, der Schmerz, jetzt war er wirklich zu groß. Herr, was soll das? Und auch das kennen wir, dass wir manchmal Situationen, in denen wir stehen, überhaupt nicht einordnen können. Und sagen, Herr, was soll das jetzt? Habe ich dir ein Leben lang gedient wegen sowas? Habe ich den Mann Gottes aufgenommen in mein Haus? Ihn versorgt? Mich darauf eingelassen? Und jetzt nimmst du mir meinen Sohn? Ist das der Dank dafür? Herr, ich verstehe dich nicht. Und auch da freue ich mich darüber, dass die Bibel so aufrichtig ist, so ehrlich ist. Und dass sie nicht alles schön redet, sondern dass sie es zulässt, wie Menschen ihre auch Probleme, die sie mit Gott haben, zum Ausdruck bringen. Sag, Herr, ich blick's nicht. Ist denn das der Dank dafür? Und Elia, für den war das auch schwierig. Sag, Herr, was soll das jetzt? Und hat sich auch geärgert. Und er musste wieder fragen, wie geht's denn jetzt? Wie geht's jetzt weiter, Herr? Und das wird wahrscheinlich für viele von uns eine förmlich tägliche Fragestellung sein an Gott: Herr, wie geht's jetzt weiter? Manchmal geht es über eine gewisse Etappe in der Art und Weise, wie Gott zu uns gesprochen hat. Wir leben das und wir erleben, wie Gott segnet. Und dann hört es plötzlich wieder auf und es wird wieder die Frage: Herr, wie geht's weiter? Jetzt haben wir gedacht, jetzt haben wir den Trick Gottes. Jetzt haben wir die Methode, wie es geht. Jetzt wissen wir, wie es geht. Und dann marschieren wir und plötzlich geht es so nicht mehr. Wir haben immer so Gemeinde gebaut. Immer ist Gemeinde so gewachsen und plötzlich wächst sie so nicht mehr. Was stimmt mit uns nicht? Wir haben falsche Mitarbeiter, wir haben die schlechten, haben falsche Stühle, wir haben das Gemeindezentrum falsch, wir haben was weiß ich was. Und du versuchst alles, drehst jedes Schräubchen, es geht nicht. Hey, eins einfache und die einzige richtige Art und Weise ist zu sagen: Herr, wie geht's jetzt weiter? Ich blick's nicht, Herr. Ich verstehe es auch nicht und eigentlich ärgere ich mich auch drüber. Es war so schön. Bachgrid, Versorgung mit Mehl und Öl war klasse, Herr. Aber was soll das jetzt? Und du musst wieder auf das Wort des Herrn warten. Dieser Lebensstil: kommt her zu mir alle, kommt her zu mir alle, kommt her zu mir alle. Lebensstil: hören, 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 Herr, wie geht's weiter? Und Elia konnte den Sohn wiedererwecken. Ich meine, es war auch nicht so lustig, leg dich da dreimal drauf auf den toten Leichnam, oder auf den Leichnam, der Leichnam ist immer tot, auf den Leichnam. Ja. Leg dich drauf und dann Atem einhauchen, ja, kalter Mund, Igitt. Bist du das, Herr? Mach's. Manchmal müssen wir Dinge tun, die sind nicht so arg angenehm, die sind neu für uns, die sind komisch. Aber wenn der Herr spricht, dann okay. Und trotzdem lernen wir in dem allem. Es ging ja alles hier gut aus. Es geht nicht immer alles gut aus, weil manchmal verhören wir uns oder kapieren den Herrn nicht. Oder ehrlich gesagt, wir haben doch ein bisschen vernachlässigt, den Herrn zu hören. Wir sind nicht ganz sicher. Und jetzt in dieser Situation ist es richtig schwierig. Bist du das, Herr? Bilde ich mir das nur ein? Und wir rennen von Prophet zu Pontius, zu Pilatus, zu was weiß ich was. Ist das das Wort des Herrn? Gib mir das Wort des Herrn. Und dann kommt das Wort des Herrn und sagt: Das bin ich auch nicht so sicher. Ist das wirklich das Wort des Herrn? Und dann gehe ich zum nächsten Prophet, der sagt was anderes. Sagt: Ist das jetzt der Herr oder ist das der Herr? Und wir kommen einfach nicht drum umhin, selbst vom Herrn zu hören. I'm sorry. Kommt her zu mir alle. Nicht nur zu den Pastoren, sagt es der Herr. Nicht nur zu den spezialbegabten Fürbittern. Nicht nur zu den prophetisch begabten Leuten, kommt her zu mir alle. Sondern er spricht es zu dir, zu mir, zu jedem in seinem Volk. Kommt her zu mir. Kommt her zu mir, kommt her zu mir, dass wir lernen, ihn zu hören. Und nach einer langen Zeit heißt es da, dann im Text, Kapitel 18 sind wir dann schon, Vers 1, 1. Könige 18, Vers 1, nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia wieder. Ist immer das Wort des Herrn. Ja, kam das Wort des Herrn zu Elia und sagt: Mach dich auf und zeig dich Ahab, denn ich will es regnen lassen auf der Erde. Es kommt die Zeit, wenn Gott das ganze Volk segnen will. Nicht nur Einzelne versorgen wird, die sein Wort gehört haben und dort sind, wo jetzt die Versorgung Gottes gerade läuft, sondern wo es der Herr wieder regnen lässt auf der ganzen Erde und wo es plätschert und freundlich ist und Gnade da ist über dem ganzen Land, über jedem. Und Elia war jetzt wieder aufgefordert, sagt: Geh und zeig dich der Öffentlichkeit, geh und zeig dich Ahab, denn ich will es regnen lassen auf der Erde. Und ich glaube, das ist die Zeit, in der wir jetzt stehen, dass der Herr sagt: Ihr Volk Gottes, zeig dich, versteck dich nicht länger. In der Firma Probleme, zeig dich. In der Politik Probleme, zeig dich. In der Nachbarschaft Probleme, zeig dich. Geh hin, zeig dich, zeig dich, zeig dich. Denn ich will es regnen lassen. Die Menschen sind ausgetrocknet, ausgedörrt und ihre Götter sind stumm. Die haben 3 Jahre lang nicht geredet. Die Leute wissen nicht mehr, was sie noch tun sollen. Sie haben alle Methoden ausprobiert, die sie von der Vergangenheit kennen. Sie haben alles Mögliche versucht, um wieder Lösung zu finden für ihre Probleme und ihre Schwierigkeiten. Und es funktioniert nicht. Es ist immer noch trocken. Und ihre Götter sind tot, sind stumm, sind taub. Und Elia demonstriert es dann förmlich auf dem Berg Karmel und sagt: Jetzt ruft sie doch mal an, eure Götter. Asherah, Baal, ruft sie an. Und das ganze Volk sah, die sind tatsächlich stumm, taub. Lea sagt sogar, schreit ein bisschen lauter, vielleicht sind sie gerade anderweitig beschäftigt, müsst ihr sie herbei, schreit lauter. Und die haben geschrien und geritzt und Theater und so fort. Nichts. Und es wurde offenbar, meine Güte, wir sind über Jahre hinweg toten Götzen aufgesessen. Wir haben gedacht, der Segen, der vor 3 Jahren noch war, käme von Baal und Aschera. Und wir müssen feststellen, die sind tot. Die sind stumm, die können uns nicht helfen. Und der Segen, der vorher im Land war, war auch der Segen des Herrn. War das der Segen der Beter, die den Regen herbeigebetet haben, Jahr für Jahr, die vertraut haben, dass der Frühregen kommt und der Spätregen kommt und dass Gott versorgt auf natürliche und übernatürliche Art und Weise. Und jetzt lässt der Herr mal nicht regnen und dann gibt es keine Götter, die das verändern können. Weder Made in Germany, noch irgendwelche Versicherungsgesellschaften, noch irgendwelche Hightech-Methoden können Dinge hervorbringen, wenn Gott nicht segnet. Die sind tot, die sind stumm. Und die Menschen langsam in unserem Land kapieren das, dass sie merken, hey, irgendwie, es funktioniert nicht. Auf das, was wir immer vertraut haben, scheint gar nicht zu funktionieren. Die antworten uns nicht. Wir hören nichts. Und dann sagt Elias, klar, wir sind tot. Aber ich kenne den lebendigen Gott. Der hat mich versorgt am Bach Krit. Der rief mich zum Bach Krit und hier war Versorgung. Als das aufhörte, dann rief er mich nach Zarpat und hier war Versorgung. Ich kenne einen Gott, der hört. Und ich kenne einen Gott, der redet. Und offensichtlich hat er auch den Überblick, denn der weiß, wo es gerade was zum Futtern gibt. Und jetzt sagt der Herr, zeig dich. Denn die haben keine Ahnung mehr. Zeig dich der Öffentlichkeit und höre auf den Herrn, was seine Lösung ist für diese Situation, für jene Situation, für die andere Situation. Herr, was sollen wir machen? Und der Herr sagt, ich will nicht nur Einzelne meines Volkes versorgen auf diese Art und Weise, sondern jetzt werde ich es regnen lassen auf der Erde. Mein Volk hört, ich antworte und viele werden gesegnet. Klasse. Vielleicht muss der eine oder andere noch ein bisschen ein paar Lektionen nachholen. Ist okay. Es ist noch nicht vorbei. Er sagt, lernet. Lernet von mir. Lernet von mir. Lernet von mir. Kommt her zu mir alle. Lernet von mir. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir in dieser ganzen Fragestellung oder in dem ganzen Thema, in dem ich hier stehe, dass wir das Verständnis haben, Jesus ist die Antwort auf jegliche Frage. Oder soll ich sagen, Jesus hat auch die Antwort auf jegliche Frage. Wenn ihr mal das Johannesevangelium durchlest, dann werdet ihr 7-mal feststellen, wie es heißt, ich bin, ich bin, ich bin. 7-mal im Johannesevangelium stellt sich Jesus vor als der, der ist. Nicht der, der kann und macht und tut, sondern der ist und sagt, ich bin das Licht der Welt. So, wenn du in Dunkelheit bist, wie kriege ich Dunkelheit weg? Licht anknipsen. Du musst nicht gegen Dunkelheit kämpfen, sondern du musst das Licht anmachen. Das ist ziemlich einfach. Und wenn der, der sagt, ich bin das Licht, dir persönlich bekannt ist, dann musst du kommen zu ihm und das Licht anmachen und sagen, Herr, es ist dunkel, sei du mein Licht. Herr, in der Firma ist ziemlich düster. Schlechte Stimmung. Oh, Backe. Ich habe Angst davor, am Montag wieder ins Büro zu gehen, in den Arbeitsplatz zu gehen. Da ist so eine miese Stimmung. Es ist so eine Dunkelheit, so eine Depression, so eine schwierige Lage. Herr, okay, ich mache das Licht dann, Herr. Ich bring dich mit rein, wie wir es auch heute im Zeugnis schon gehört haben. Ich bring dich mit rein. Ich nehme dich mit, Herr. Lass uns zusammen ins Büro gehen. Du bist das Licht und es wird hell in den Räumen unseres Hauses. Denn das Licht leuchtet nicht nur für mich, sondern es leuchtet auch für meine Kollegen und Kolleginnen. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Hast du Hunger nach Leben? Hast du Hunger nach etwas Echtem, Lebendigem? Bist du ausgedörrt? Das Leben fließt förmlich aus dir raus, kraftlos? Und Jesus sagt nicht nur, ich habe Leben, sondern ich bin das Leben. Und wenn du Jesus hast, dann hast du das Leben. Und so bist du nicht persönlich nur versorgt, sondern du bringst ihn jetzt mit. Dieser Name Jesus ist so kraftvoll. Ich brauche nicht durch alle durchgehen. Ich denke, ihr habt verstanden. So, Jesus sagt, ich bin, was immer die Situation ist. Ich bin. Siebenmal. Ich bin. Was immer die Herausforderungen ist, in denen du stehst, nimm Jesus mit hinein. Er ist. Das werde ich nicht vergessen. Einfach nur, um die Kraft des Namens Jesus auch zu verdeutlichen. Da war ich noch Pastor der Gemeinde Treffpunkt Leben in Ditzingen. Wir haben damals noch in einer Vierzimmerwohnung gelebt, im Erdgeschoss. Und plötzlich nachts, war vielleicht 1:30 oder 2 Uhr nachts, hat es geklingelt an meiner Tür, aber ich habe es nicht gehört. Ich war so in süßen, tiefen Träumen. Nichts gehört, das geklingelt, meine Frau auch nicht. Meine Frau schläft wie ein Murmeltier. Nichts gehört. Dann, weil wir am Erdgeschoss waren, klopfte es an das Schlafzimmerfenster. Und dann bin ich aufgewacht und sage, was ist los? Und dann war ein Gemeindeglied draußen am Schlafzimmerfenster und sagt, Michael, schnell komm. Da habe ich mich angezogen, bin raus, sage, was ist denn los? Das sagt ein Freund von mir, ein Bekannter von mir, der ist zu Hause in seiner Wohnung, sein Kind ist im Schlafzimmer und der traut sich nicht ins Schlafzimmer hinein, weil das Zimmer ist voller Dämonen. Er sagt, ich muss erst mal wach werden, was ist denn hier los? Ja. Und dann sind wir da hingefahren, also er war ganz aufgewacht, wie die Feuerwehr sind wir dahin gebraust, nachts um 2. Und da war der Vater, ein gut aussehender, gestandener Mann wie der Ulf. Ja, so ein junger, gut aussehend, gestandener Mann, intelligent, ja, also so wie der Ulf, war dort. Und sein Baby, also vielleicht 6-7 Monate altes Kind, lag im Schlafzimmer auf dem Ehebett. Und der war im Wohnzimmer und traute sich nicht in das Zimmer hinein. Seine Frau war in der Disco, war noch nicht zu Hause. Und sagt, sag mal, was ist denn los? Er sagte, ich war in dem Zimmer drin und ich habe Dämonen gesehen und es ist eine Atmosphäre da drin. Ich kann da nicht rein. Ich gehe drauf, ich gehe kaputt, ich packe das nicht. Und ihr müsst euch den Vater, der sein Kind nicht holt. Da könnt ihr euch vorstellen, in welcher Panik der Mann war. Und es fiel ihm nichts mehr anderes ein, als seinen gläubigen Kollegen zu rufen, von dem er wusste, der kennt Jesus. Er selbst kannte Jesus nicht. Und da sind wir da reinmarschiert ins Schlafzimmer, haben das Licht angemacht. Ja, und ich habe wirklich gemerkt, hier war eine brutale, bedrückende Atmosphäre, angstmachend. Mir hat es förmlich den Hals zugeschnürt, richtig brutal. Aber ich habe gesagt, im Namen Jesu, ich habe wirklich das Licht angemacht, also im Schalter habe ich das Licht angemacht, habe den Namen Jesus ausgerufen, sagt, im Namen Jesu, hier hat nur seine Herrlichkeit Platz und sonst nichts und alles andere muss raus. Habe ich das Baby genommen und dem Vater übergeben. Ich sage, jetzt kommt miteinander rein ins Schlafzimmer, hier ist frei rein. Dann kam die Mutter um 2:30 nach Hause. Ich sage, was ist denn hier los nachts um 2:30? Sind da 3 Männer im Haus? Also 2 Fremde und ihr Mann. Und dann haben wir das alles erklärt und die haben sich in dieser Nacht noch bekehrt. Ja? Wo die Frau schon etwas durcheinander war. Die hat es überhaupt nicht geschnallt. Aber das ist der Name Jesus. Der Name Jesus hat Kraft. Wirklich Kraft. Die finsterste Finsternis zu durchbrechen. Es gibt nichts, was dem Namen Jesus widerstehen kann. Nichts und niemand. Und Jesus ist für dich. Und Jesus ist mit dir. So wenn Gott für uns, hey, wer mag wieder uns sein? Und in diesem Bewusstsein hineinzutreten, jetzt muss ich zum Ende kommen, ich rede schon wieder zu lang, in diesem Bewusstsein zu leben und dass der Herr uns hineinführen möchte in dieses kommt her zu mir alle, macht es zum Leben still, Jesus mit einzubeziehen, zu Jesus zu kommen, Jesus mit ins alltägliche Leben einzubeziehen, zu hören auf ihn. Denn er sagt, und das soll mein letzter Gedanke hier sein, er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Mit anderen Worten, ich werde euch nicht wegstoßen. Ich habe mal den Charakter eines Sanftmütigen aufgeschrieben. Da könnt ihr euch selbst auch ein bisschen überprüfen. Nicht euer Ehepartner, euch selbst, wie sanftmütig ihr seid. Aber Jesus sagt jetzt hier, ich bin sanftmütig. Das heißt, wenn wir zu ihm kommen, mit wem werden wir es zu tun haben? Und sanftmütig, das habe ich von der Bibel raus, diese Aussagen, sanftmütig ist einer, er kann Provokation ohne Zorn und Bitterkeit ertragen. Und wenn du zu Jesus kommst, du musst nicht Angst haben, auch wenn du aufgebracht kommst, Wenn du wie diese Witwe zu ihm kommst und sagst, Herr, jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Du musst keine Angst haben, dass er aufbaut und sagt, was machst du hier eigentlich? Wie kommst du dir eigentlich vor? Sondern er kann selbst Provokation, selbst schwierige Anfragen unsererseits ohne Zorn und Bitterkeit ertragen. Bei Angriffen kann er ruhig und still antworten. Bist du sanftmütig? Kannst du ein bisschen gucken. Aber Jesus ist so. Er ist schwer zu provozieren. Er ist schnell zum Frieden bereit. Lieber vergibt er 20 Mal, als sich einmal zu rächen. So auch wenn du kommst zu Jesus und du hast wieder versagt und wieder in Schwierigkeiten gekommen, obwohl jetzt habe ich es dir schon dreimal gesagt. Und du kommst immer noch. Herr, vergib mir, ich habe wieder versagt. Okay, geht's weiter. Er hilft wieder. Er kann zornig sein, ohne aggressiv zu werden. Das heißt, wenn wir vom zornigen Gott lesen, er ist zornig. Das gehört zu ihm genauso dazu, wie er ist Liebe. Das ist kein Widerspruch in Gott. Aber er ist zornig, ohne aggressiv zu werden. Es ist nicht eine Rache empfinden, sondern es ist eine Heiligkeit, die zum Zorn führt und sagt, so geht's nicht weiter. Er ist friedsam, aber ohne gleichgültig zu sein. Das heißt, wenn Gott dir sanft und ruhig antwortet, heißt es nicht, es wäre ihm gleichgültig. Er ist höchst interessiert und wach in dem, was du ihm zu sagen hast, aber er wird in Ruhe diese Sache angehen. Er ist nicht aufgeregt, er ist nicht nervös, er hat die Welt voll und ganz im Griff. Er ist frei davon, sich beweisen zu müssen. Er ist frei davon, die eigenen Wege gehen zu müssen. Das ist auch vielleicht, was dein Gottesbild ein bisschen verändern könnte. Es geht ihm nicht einfach nur darum, ich habe einen Wille und ihr müsst diesem Willen gehorchen. Er hat einen Wille, oh ja, aber sein Wille ist unser Vorteil. Sein Wille ist, uns zu segnen. Sein Wille ist, uns aufzubauen. Sein Wille ist, uns wieder in das vollendete Menschsein hineinzubringen, das wir von ihm eigentlich von Ursprung an geschenkt bekommen haben. Sein Wille ist unser Vorteil. Er hat die Freiheit, seine Rechte aufgeben zu können. Das haben wir bei Jesus gesehen. Er gab auf, was er hatte an Herrlichkeit, an Status und wurde uns gleich. Das heißt, er macht sich gern für uns die Finger schmutzig. Und wenn er spricht zu uns, dann spricht er nicht als einer nur, der die Höhen des Himmels durchschritten hat, sondern auch einer, der mitgelitten hat mit unseren Schwachheiten. Und er weiß, von was wir reden, wenn wir zu ihm rufen und sagen, Herr, kein Wasser mehr, was machen wir jetzt? Er weiß, was es heißt, Durst zu haben. Das muss ich ihm nicht erklären. Als würde er nur von goldenen Wasserhähnen trinken. Nein, er hat in der Wüste 40 Tage und 40 Nächte nicht gegessen und nicht getrunken. Er weiß, was Hunger und Durst ist. Und die Lust, Steine zu Brot zu verwandeln, er weiß, von was er spricht. Schadenfreude über seine Feinde ist ihm fern. Er ist nicht aufbrausend und muss sich nicht verteidigen. Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So, wenn ihr zu mir kommt, lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und das Resultat ist, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und ist es nicht ein hoher Wert in unserer Zeit voller Turbulenzen, wo man noch hin und her geworfen wird von so vielen Umständen, wie ich am Anfang kurz angedeutet habe, aber auch von ganz persönlichen Herausforderungen, diese Verheißung zu haben, wenn ihr zu mir kommt, wenn ihr lernt von mir, ihr werdet Ruhe finden. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und aus dieser Ruhe heraus können wir gestalten und sagen, Herr, was machen wir als nächstes? Wie geht's weiter, Herr? Und wir erleben Versorgung für uns und wir erleben Versorgung durch uns für andere, denn der Herr will es regnen lassen in Mönchengladbach. Amen. Wollen wir noch beten miteinander? Ich möchte euch einladen, dass wir noch mal stehen vor unserem Herrn, dass wir aufstehen vor unserem Herrn. Herr, wir stehen als Bedürftige vor dir. Und doch als die, die verstanden haben, sie sind begnadigt. Wir nehmen aus deiner Fülle eine Gnade um die andere. Und Herr, ich möchte noch speziell beten, auch für all diejenigen, die eigentlich